Ihr lieben Geschwister, ich freue mich, dass ich noch mal bei euch in Mülheim sein darf. Auch wenn die Verhältnisse sehr, sehr gewöhnungsbedürftig sind. Wir hören nur von Abstand halten, Abstand halten. Aber eins dürfen wir als Kinder Gottes sagen, innerlich wollen wir eng verbunden sein. Und wir wollen auch heute Abend nahe, nahe bei unserem Herrn und seinem Wort sein und uns öffnen, damit wir das empfangen, was wir gerade in unserer Zeit brauchen. Ich muss sagen, ich war dankbar, dass dieses Lied gelesen wurde. Und ich hoffe, dass wir es innerlich sehr bewusst mitgelesen haben. Ich schätze es sehr. Diese einfache, schlichte Bitte, Herr, nur Gefäße, leere Gefäße, aber gefüllt mit deiner Kraft. Eine zweite Frage ist, wie groß das Gefäß ist. Zu welcher Verwendung es da steht. Was wir sagen können, ich möchte solch ein Gefäß sein, gefüllt mit seiner Kraft, zu seiner Verwendung. Ob wir Brüder sind, ob wir Schwestern sind, ob wir alt oder ob wir jung sind, der Herr uns hierhin oder dahin gestellt hat. Ihr lieben Geschwister, wir wollen wirklich in diesem Bewusstsein, mit dieser Bitte vor dem Herrn sein, wenn wir uns mit dem Thema dieser Abende beschäftigen wollen. Und Lied und Thema passen sehr, sehr gut zusammen. Weil wir erfahren dürfen, gerade aus der Zeit der ersten Christen, wie da leere Gefäße waren, leer von sich, aber erfüllt mit der Kraft des Geistes Gottes. Ich muss sagen, ich lese sehr gerne die Anfangskapitel der Apostelgeschichte, weil sie uns nochmal die erste Frische zeigen, wo Menschen für den Herrn gewonnen wurden. Ein Herz, eine Seele, das kommt ja noch vor uns. Und das spornt einen immer wieder an. Aber ich muss euch auch sagen, dass ich gleichzeitig mit etwas Wehmut in diese Kapitel hineinschaue. Wie ist es heute? Wir haben schnell so ein Alibi bei der Hand. Letzten Tage werden schwere Zeiten sein, Zeiten des Niedergangs. Ihr Lieben, das mag alles am Platz sein. Aber die Frage, die der Herr uns stellt, das Wort, was wir vor uns haben, das ist weit mehr, als die ersten Christen hatten. Sie kannten die Lehre der Apostel sehr wohl, aber noch nicht das vollendete Wort Gottes. Sie hatten auch den Heiligen Geist wie wir. Und der Geist Gottes treibt dieselben Absichten damals wie heute. Warum heute oft so wenig Kraft? Ihr lieben Geschwister, das liegt an uns. Es liegt an uns. Und wenn wir das verinnerlichen und dann diesen Ansporn lesen, dann erwächst, das darf ich nochmal mit vollem Herzen sagen, solch eine Bitte, Herr, lass uns Gefäß in deiner Hand sein, leer von uns, aber füll du mit der Kraft deines Geistes. Und es wäre wirklich ein Segen, wenn wir nicht pflichtgemäß, weil der Bruder das ja vielleicht gesagt hätte, vor dem Herrn das zu einem intensiven Gebetsgegenstand machen, sondern dass es wirklich von Herzen ist, dass der Herr uns sieht als ein Gefäß, was er gebrauchen kann, was nützlich ist für den Hausherrn, wie es an anderer Stelle heißt. Und dass die Kraft des Geistes in deinem und meinem Leben vermehrt zu spüren ist. In diesem Sinne wollen wir auch Gottes Wort aufschlagen und heute Abend aus Apostelgeschichte 3 lesen. Wir lesen die ersten 10 Verse. Kapitel 3, Vers 1 folgende. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die neunte. Und ein gewisser Mann, der von seiner Mutter Leib an lahm war, wurde getragen, den sie täglich an die Pforte des Tempels setzten, die Schöne genannt wird, damit er von denen, die in den Tempel hineingingen, ein Almosen erbitte. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er darum, ein Almosen zu empfangen. Petrus aber blickte mit Johannes unverwandt auf ihn und sprach: Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu Christi, des Nazareas, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich aber wurden seine Füße und Knöchel stark. Und er sprang auf, stand da und ging umher. Und er ging mit ihnen in den Tempel hinein, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn aber, dass er der war, der wegen des Almosens an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Erstaunen und Verwirrung erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Soweit Gottes Wort heute Abend. Ihr lieben Geschwister, wir haben das Thema, dass wir uns etwas mit dem Wirken des Geistes Gottes in der Zeit der ersten Christen beschäftigen wollen. Das ist ein sehr erhabenes Thema. Für diese Zeit, die wir hier vor uns haben, ein prägender Eindruck, dass der Geist Gottes, der seit Pfingsten persönlich in jedem einzelnen Erlösten wohnt und kooperativ in der Versammlung Gottes, dass er ein freies Feld, freie Herzen der Wirksamkeit findet und dass der Herr sein Werk tut. Der letzte Vers oder der letzte Gedanke, mit dem Kapitel 2 ausklingt, ist: Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollte. Wieder ein Satz, ihr Lieben, der uns heute doch sehr nachdenklich macht. Er tat täglich hinzu. Kurz vorher hatte Petrus da gestanden, eine Predigt, 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Heute. Ihr Lieben, der war erfüllt mit der Kraft des Geistes Gottes. Und wir können auch daran denken, ihr Lieben, dass in der Zeit des Anfangs Gott natürlich oder der Herr durch besondere Zeichen und Wunder mitwirkte. Aber der entscheidende Punkt, woraus wir lernen wollen, ist, dass es zwar das Wirken des Herrn ist, wenn Menschen hinzugefügt werden, aber er möchte die Seinen, seine Diener gebrauchen. Frage an uns: Sind wir solche brauchbaren Werkzeuge in seiner Hand? Ich weiß, ich habe gerade einen Begriff gebraucht, der ist unter Geschwistern sehr üblich, gewöhnlich. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sagt man Werkzeuge in der Hand des Herrn. Die sind ja ein bisschen mehr als Werkzeuge, ne? Aber der Vergleich sagt etwas Besonderes aus, ihr Lieben. Ein Werkzeug nimmst du nur in die Hand, weil es absolut definiert ist durch einen bestimmten Zweck. Wenn ich eine Zange nehme, dann will ich etwas ganz Bestimmtes damit erreichen. Und die Zange ist völlig zubereitet. Die Säge auch, der Hammer auch. Werkzeug. Mehr nicht. Aber in der Hand eines anderen nützlich und brauchbar. Und wenn wir das Bild der Gefäße genommen haben, ihr Lieben, nur Gefäße, verwendungsfähig für ihn, aber gefüllt mit der Kraft des Geistes Gottes. Und das darf auch heute noch Impulse für unsere Zeit setzen. Möchte der Herr schenken, dass diese Impulse unser Herzen erreichen. Der Herr ist nicht auf seine Diener angewiesen, aber er will sie gebrauchen. Ein gutes Beispiel ist für mich immer die Situation in Johannes 21, wo der Herr da steht und empfängt da die Jünger, die ganze Nacht gefischt hatten, bei selbstbestimmter Arbeit, und sagt: Habt ihr was zu essen? Nein. Dann sendet ihr sie nochmal. Und dann sind die Netze prall voll. Dann kommen sie zum Herrn, zu diesem seinem Kohlenfeuer. Und da liegen da Fische und Brote liegt schon drauf. Er ist nicht auf dich und mich angewiesen. Aber er will uns gebrauchen, ihr Lieben. Und wir sehen hier an dem Beispiel von Petrus und Johannes, dass sie brauchbar sind und sich gebrauchen lassen, um Menschen den Weg zum Heiland zu zeigen. Und das mag unser Thema sein zunächst, dass wir sehen hier, wie diese Menschen sich gebrauchen lassen, unter welchen Umständen und was wir daraus lernen können. Wir finden erstmal diese beiden Jünger, Johannes und Petrus, Ich habe noch eine ältere Bibelübersetzung. Da ist noch ein Wort mehr eingefügt, dass sie zusammen in den Tempel gingen. Das scheint wohl im Urtext etwas umstritten zu sein. Ich hatte mir in der vorigen Bibel das rot unterstrichen. Da sind zwei, die waren erstmal auseinandergedriftet durch die Geschehnisse der Verleugnung durch Petrus. Aber dann hatte Petrus die wiederherstellende Gnade des Herrn erlebt und dann sind sie wieder miteinander zusammen. Ihr Lieben, es ist ein sehr hoher Wert, wenn Brüder zusammenstehen und in der Sache des Herrn sich verwenden lassen wollen. Zusammen gute Zwecke verfolgen. Und hier sehen wir sie auf dem Weg in das Haus Gottes, in den Tempel, zur Stunde des Gebetes. Das ist die neunte Stunde. Ihr Lieben, da wird jetzt extra in Gottes Wort eine jüdische Sitte erwähnt, die Gott durch Mose dem Volk nicht angewiesen hatte. Es gibt noch eine zweite, die erwähnt wird, dass zum Beispiel das Fest der Tempelweihe in Johannes 10 erwähnt wird. Der Herr akzeptiert die Tatsache dort ohne Kommentar, obwohl dieses Fest nicht von Mose angewiesen war oder einem anderen Propheten. Und wir wissen von dem jüdischen Historiker Josephus, dass die Juden diese Stunde des Gebets jeweils dem Morgenbrandopfer und dem Abendbrandopfer zugeordnet haben. Eben Geschwister, der Herr hatte, oder Gott hatte seinem irdischen Volk damals dieses beständige Brandopfer gegeben. Eine sinnbildliche Sprache, dass Gott unter seinem Volk wohnen wollte, sozusagen in der beständigen Erinnerung, da ist ein Opfer zu meinem Wohlgefallen gegeben worden. Und dann war da in der anderen neunten Stunde am Kreuz auf Golgatha dieses Lamm wirklich gegeben worden. Brandopfer, Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und dies im Wohlgeruch dieses Abendopfers, was die Juden zu einem Totenkultus haben werden lassen. Da ist diese Stunde des Gebetes zugeordnet. Und ihr lieben Geschwister, da gehen die beiden, die von Haus aus Juden sind, aber jetzt Christen geworden sind, gehen hinauf in den Tempel. Ihr lieben Geschwister, da finden wir noch einmal in diesem Tempel das Glaubensleben, das Gott immer gesucht hat. Aufrichtige Herzen des Glaubens. Als dieses Haus eingeweiht wurde, da müssen wir mal sehen, ihr lieben Geschwister, in welcher Atmosphäre, wie da der Salomo im Gebet vor Gott steht und wie die Herrlichkeit Gottes dieses Haus, diesen Tempel erfüllte, dass die Priester selbst nicht mehr stehen bleiben konnten dort. Welch ein Erleben! Und dieses Haus Gottes, davon hat der Jesus in seinen Lebzeiten gesagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht, wo ihr systematisch Gott die Ehre entzogen habt. Und da kommen zwei hin, die tatsächlich ein Leben atmen, was Gott in seinem Haus immer gesucht hat. Aber ihr trifft auf ein totes, entartetes, stolzes Judentum dort. Aber da soll gerade die Gnade deutlich gemacht werden. Liebe Geschwister, wenn wir Seelen für den Herrn gewinnen wollen, dann brauchen wir das Bewusstsein der neunten Stunde. Und zwar jener neunten Stunde am Kreuz von Golgatha. Dass unsere Herzen gefüllt sind mit dem, was dort geschehen ist, als der Heiland sein Leben gab. Und diese neunte Stunde beendete, es ist vollbracht. Wenn wir davon immer wieder bewegt werden, ist das ein beständiger Impuls, ihr Lieben, um die Botschaft vom Kreuz an Menschenherzen heranzubringen. Und das wollen wir als eine besondere Lektion der neunten Stunde einmal mitnehmen. In dieser Stunde treffen Sie jetzt auf diesen Mann, der gelähmt ist, und zwar 40 Jahre alt, von Mutterleibe an gelähmt, und der soll die Gnade erfahren. Ihr lieben Geschwister, in Gottes Wort, gerade in den Evangelien, werden uns manche Heilung von Menschen vorgestellt, die körperliche Gebrechen hatten. Und hinter den körperlichen Gebrechen stehen geistliche Defizite. Wenn zum Beispiel der Heiland Blinde geheilt hat, denken wir mal an Johannes 9, da trifft auf diesen Blinden, dann ist das nicht nur ein Unvermögen, dass der das Augenlicht nicht mehr hatte, sondern er repräsentiert Menschen, die nicht einen Blick des Glaubens für die Gnade Gottes haben, die blind sind für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Paulus sagt einmal in 2. Korinther 4, dass die Menschen dieser Welt, dass Satan sie blind gemacht hat, geblendet hat, damit ihn nicht ausstrahle der Lichtglanz der Herrlichkeit des Evangeliums Gottes. Und das sind geistlich Blinde. Der Herr Jesus schilt die Pharisäer als blinde Blindenleiter. Und denen wird das Augenlicht geschenkt, ihr lieben Geschwister, dass sie aber auf eine ganz andere Weise sehen werden für die Herrlichkeit und Größe der offenbarten Gnade Gottes in Christus. Und wenn wir jetzt hier den Gelähmten haben, ihr Lieben, dann können wir ihn einmal in einer dreifachen Sichtweise vor uns haben. Einmal ist es natürlich ein ganz natürlicher Mensch, ein Individuum, was die Gnade nötig hat und sie hier erfahren darf. Zweitens steht dieser gelähmte Mann repräsentativ für sein jüdisches Volk unter Gesetz. Wenn wir mal den Paulus hören im Römerbrief, dann sagt er, dass dem Gesetz Unmögliche, warum? Weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, und zwar in der Sendung seines Sohnes. Die Juden hatten, oder das irdische Volk Gottes hatte einmal gesagt zu Gott, du musst uns nur deinen Willen sagen, dann wollen wir das tun. Und dann gibt Gott ihnen das Gesetz. Und damit beginnt eine jahrhundertelange Probe und ein Nachweis, dass sie das Gesetz Gottes nicht halten können. Paulus sagt, das Gesetz ist in sich gut und vollkommen, Ausdruck des sittlichen Willens Gottes, aber ihr seid nicht imstande, es zu halten, weil ihr Sünder seid. Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Und ihr lieben Geschwister, wenn dieser Mann auch das jüdische Volk unter Gesetz repräsentiert hier, wird dieses Volk einmal, ich sage in naher Zukunft, die Gnade der Belebung erfahren. Und das werden wir uns gleich auch mal ein wenig näher anschauen. Dann eine dritte Sichtweise. Eben hier repräsentiert er letztendlich jeden Menschen. Kraftlos. Römer 5. Ich habe eben Römer 8 zitiert. Römer 5. Wir waren als Sünder kraftlos. Und dann erreichte uns die Liebe und Gnade Gottes. Wir konnten aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen nicht zu Gott kommen. Und dann haben wir die belebende Gnade erfahren. Wenn wir uns diesen Mann ein wenig näher anschauen, ihr lieben Geschwister, dann glaubt der Mann, mit Wohltaten der Religion zufrieden sein zu können. Wir haben ja den Untertitel von lähmender Religiosität zu lebendigem Glauben. Das ist hier der Beispielfall. Er wird von seinen Angehörigen an diese schöne Pforte des Tempels getragen. Das war der Haupteingang, ihr Lieben, ein weltweit gepriesenes Kunstwerk, diese Tür. Und da strömten die Menschen nur so vorbei. Das war nach seiner Berechnung eine gute Chance, Almosen zu bekommen. So Wohltätigkeiten, Mildtätigkeiten von Menschen, materiell orientiert. Wisst ihr, Religion hat oft diesen Anstrich bekommen, dass man da Lebenshilfe erwartet, emotional, sozial, dass man Selbstvertrauen gewinnt. Man muss heute nur mal in der Zeitung nachlesen, welche Verlautbarungen so zum Thema Glauben von manchen Kirchen gemacht werden. Es ist schlichtweg erschreckend, ihr Lieben. Das bringt uns nicht zu dem lebendigen Glauben, in die Verbindung zu dem lebendigen Gott. Und dann kommt jetzt dieser Mann und trifft auf Petrus und Johannes. Und dann bittet er natürlich wieder um ein Almosen. Und dann schauen wir, wie Petrus auf dieses Ansehen, diese verständliche Bitte reagiert. Und dieser Mann, der einen materiellen Almosen sucht, der sozusagen der Religion verhaftet ist, der muss lernen und darf lernen, wozu lebendiger Glaube schließlich führt. Dann erleben wir erst einmal, wie Petrus diesen Mann mit Johannes unverwandt anblickt. Zweitens, dann redet er eine wunderbare Botschaft, ein Auftrag. Und drittens sehen wir eine hilfreiche Handreichung, die zu einem wunderbaren Schlussergebnis führt. Wir wollen uns erst mal mit diesen Blicken unverwandten anschauen, beschäftigen. Ihr lieben Geschwister, hier haben wir einen Jünger des Herrn Jesus, der bei dem Herrn in die Schule gegangen ist. Und er hat die Art des Sehens seines Heilandes, übrigens auch unseres Heilandes, gelernt. Das Sehen des Heilands war ein Sehen göttlicher Barmherzigkeit. Wir kennen alle das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, ne? Wissen auch, warum der Herr das gegeben hat. Und die stolzen Pharisäer, die Leviten, die gingen einfach vorbei, herzlos in der Überheblichkeit des religiösen Stolzes. Mit dem Samariter wollen wir nichts zu tun haben. Und dann kommt da dieser mit denen unter Räuber gefallen, da wollen wir nichts zu tun haben. Und dann kommt der Samariter. Und als er ihn sah, heißt es extra, als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und trat herzu. Und dann kommt die Wohltat, bis er ihn schließlich in der Herberge hat. Das fängt an mit dem Schauen der Barmherzigkeit innerlich bewegt. Wir müssen mal nachschauen, wie oft es von dem Herrn Jesus in den Evangelien heißt, dass er innerlich bewegt war. Nach meiner Übersicht hat es diese Formulierung über 7 Mal gegeben. Als der Jesus da diese Mengen sah, kamen sie ihm vor wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er sah sie innerlich bewegt. Oder wenn wir zum Beispiel die Begegnung haben in Anfang Johannes 9, wo der Herr Jesus aus dem Tempel fliehen muss, weil sie ihn steinigen wollen, dann zieht sich der Herr aus dem Tempel zurück und im Vorbeigehen, nein, sah er diesen Gelähmten. Und ihr Lieben, dann widmet er sich diesem Mann, der die Gnade erleben sollte. Das Sehen der Barmherzigkeit, danach das Handeln der Barmherzigkeit. Eben, das ist eine Frage jetzt für uns. Haben wir dieses Sehen der Barmherzigkeit beim Heiland gelernt? Wenn wir auf Menschen treffen, die heilsbedürftig sind, wie wir oft sagen, dass wir innerlich bewegt sind, weil wir merken, das ist einer, der ist verloren. Und wir wollen ihm den Weg des Lebens zeigen, innerlich bewegt, weil wir gute Jünger sind. Lehr uns treue Jünger werden, dass wir diese Zeit, diese kurze Zeit auf Erden nützen für dich und für die Ewigkeit, auch wenn der Herr uns gesagt hat, ihr sollt meine Zeugen sein. Ein interessanter Ausdruck aus Kapitel 1, ihr werdet meine Zeugen sein. Und hier ergibt sich die Gelegenheit, dass ein Auftrag des Herrn erfüllt werden kann. Und dazu gehört die Art und Weise unseres Herrn. Ihr Lieben, der Herr möchte uns dieses Sehen der Barmherzigkeit zeigen, dass wir es lernen, von Herzen lernen. Und dann kommt der zweite Schritt, dann redet er, sieh uns an. Dieser Mann hat wahrscheinlich den Petrus schon angeschaut, aber der Blick wird wahrscheinlich mehr so auf die Geldtasche oder Richtung Geldtasche gegangen sein, als von Angesicht zu Angesicht. Da musst du sagen, sieh uns an. Er muss eine neue Erwartungshaltung wecken bei diesem Mann. Weg von deinen Erwartungen, dass du nur materiellen Almosen gewinnst. Ich habe dir was anderes zu bieten. Und dann sagt er diese wunderbare Botschaft. Er sprach aber, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf und geh umher. Er sagt also ganz deutlich, auf der Ebene deiner Erwartungen kann ich dir nichts geben. Gold und Silber habe ich nicht. Aber dann sagt er, was ich habe, das gebe ich dir. Ihr lieben Geschwister, hier ist einer, der sagt, wie der Heiland, materielle Güter habe ich nicht. Und wie manche andere Christen auch. Aber ich habe etwas anderes. Ihr lieben, ich nehme beispielsweise mal diesen großen Völkerapostel Paulus. 2. Korinther 6, fasst immer so ganz kurz zusammen. Ich sage, arm, sagt er, arm, aber viele reich machen. Nichts habend, aber alles besitzend. Wie kriegen wir das übereinander? Ihr Lieben, dieser Mann hat materiell auf alles verzichtet, hat sich der Fürsorge des Herrn anbefohlen. Und er hat ihn durchgetragen. Das hatte er nicht, aber alles besitzend. Und er konnte andere reich machen. Eine Versammlung in Offenbarung 2, Smyrna, das ist die Märtyrerkirche. Der sagt der Herr da, ich kenne deine Drangsale und deine Armut. Eben das war Fakt, die ihm als Märtyrer auf die Scheiterhaufen gezerrt wurde. Deren Häuser wurden geplündert. Denen erging es wie den Hebräern, den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Arm, nichts habend. Aber dann steht da in Klammern, ihr Lieben, und der Klammersatz ist einer dieser wunderbaren Klammersätze, die wir immer wieder in Gottes Wort antreffen. Aber du bist reich, aber dein Reichtum ist von anderer Art. Ihr lieben Geschwister, wir sind durch die Gnade reich gemacht worden in Christus. Über welch einen Reichtum verfügen wir? Reichtum, wir besitzen dich, sagen wir in einem Lied. Und wenn Paulus über den Reichtum eines Christen redet, der uns in Christus geworden ist, redet von einem unausforschlichen Reichtum. Und das Wort müssen wir sehr ernst nehmen. Ihr Lieben, wir sind reiche Leute nach dem Maßstab des Himmels, weil wir Christus kennen, weil wir den lebendigen Glauben haben. Und von diesem Reichtum können wir weitergeben. Materiell, wie unser Heiland, dem musste man auch erst die Tempelsteuer besorgen. Über dieses Wunder, hatte nichts, aber er war reich in sich, ihr lieben Geschwister. Aus seiner Fülle, sagt Johannes, das ist Reichtum, haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Eine Gnade nach der anderen. Ihr Lieben, wir verfügen über einen Reichtum, den die Welt nicht kennt. Die Welt strebt diesem Reichtum nach, wie der reiche Kornbauer. Aber irgendwann musste auch der Mann erfahren, du hast dich an deiner Werteinstellung geirrt, verrechnet. Aber wir dürfen solche Menschen aus einem anderen Reichtum mitteilen. Möchte der Herr uns das als Impuls geben, dass wir von unserem Reichtum mitteilen. Und der Petrus hatte eine Botschaft. Er sagt, im Namen Jesu, steh auf. Das meint hier, im Auftrag und in der Kraft seines Namens. Und der Name umfasst alles, was eine Person ist. Sage ich dir, ich, der kleine Petrus, sage dir aber im Auftrag und der Kraft dieses wunderbaren Namens, steh auf. Und ihr Lieben, dann geschieht ein Zeichen und Wunder. Diese Zeichengaben wurden im Anfang auch noch zu den Begabungen, den geistlichen Gaben gezählt. Und ich muss das einfach aus bestimmten Gründen mal einschieben. Die Zeit der Zeichen und Wunder war begrenzt. Der letzte Vers im Markus-Evangelium klingt aus, dass Markus von dem Herrn berichtet, er setzt sich zur Rechten der Majestät in der Höhe. aber hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, zu predigen. Und dann würde ihre Predigt, ihr Zeugnis von Christus sozusagen gefolgt sein, legitimiert werden durch Erweisung von göttlichen Zeichen und Wundern. Und noch in der Apostelgeschichte, mir schwebt da gerade Kapitel 14, ist es wohl, vor am Anfang, dass der Herr dem Wort seiner Gnade, was die Jünger verfolgten, sozusagen ein Zeichen gab durch Wunderwirken, dass es seine Botschaft war, dass es sein Wort war und dass die Zeugen dieses Wortes in göttlicher Legitimation standen. Ich sage gerne, ihr Lieben, der Stein sollte und musste erstmal ins Rollen gebracht werden. Die Botschaft sollte laufen und Christus sollte verherrlicht werden. Und das war diese Zeit, wo der Herr besondere Zeichen und Wunder als Bekräftigung und Unterstützung geschehen ließ. Wenn wir einen kurzen Gedanken in den Hebräerbrief richten, dann wird da auch gesagt, dass Gott, der den Anfang der Verkündigung sehr wohl hier initiiert hatte, dass er durch Zeichen und Wunder mitwirkte, Vergangenheitsform. Der Hebräerbrief ist kurz vor der Zerstörung des Tempels geschrieben worden. Also es hat nicht lange gedauert. Da sind diese Zeichen ausgeklungen und heute haben wir sie in dieser Funktion nicht mehr. Ich sage aber sehr bewusst, heute tut Gott auch noch Wunder. Manchmal müssen wir nur ein Auge dafür haben, diese Wunder Gottes zu erkennen. Aber nicht das typische, zeitgebundene Handeln in Zeichen und Wundern. Noch kurz ein Gedanke zu diesem Doppelbegriff, ihr Lieben. Das Wirken des Herrn Jesus war immer ein Wunderwirken da, wo der über den Naturgesetzen stand, auch darüber verfügen konnte, kein Mensch kann aus Wasser Wein machen und kein Mensch kann einen toten Lazarus zum Leben erwecken. Das ist ein Wunder der Allmacht Gottes. Aber dieses Wunder war gleichzeitig in sich ein Zeichen, ein Hinweis, eine Legitimation, dass dieses Wunder durch den Sohn Gottes geschah. Und das erste Zeichen und Wunder im Johannesevangelium wird kurz kommentiert, dadurch offenbarte der Sohn Gottes seine Herrlichkeit. Und das ist der Sinn von Zeichen und Wundern, dass der Herr sein Werk bekräftigt, aber dadurch deutlich macht, dass seine herrliche Größe deutlich wird in seinem Handeln, auch wenn er Menschen gebraucht. Dann kommt noch das Dritte, die Handreichung. Wir haben vielleicht ab und an schon mal die Gelegenheit gehabt, mit einem Menschen den Weg zum Kreuz zu gehen. Da denkst du, so spät am Abend noch, jetzt muss er es gepackt haben, wie wir sagen. Da sagst du, geh nach Hause, geh auf die Knie. Und dann gehen wir in der Hoffnung auseinander, dass er jetzt Frieden findet. Und am nächsten Tag kommt er wieder zu, ich habe da noch eine Frage. Da kommen wieder Zweifel, wieder Bedenken. Und dann braucht er manchmal solche Handreichung, letzte Hilfestellungen, dass der Herr wirklich die Gnade durchbrechen lässt, er erst im Glauben erfassen kann. Wie oft hat der Heiland, wenn er Wunder wirkte, nicht mehr ein Wort gesprochen, sondern diese Handreichungen, Tochter des Jairus, aufgeholfen, göttliche Hilfe, um wirklich eine deutliche, spürbare, tatsächliche Lebensveränderung zu bewirken. Und das sehen wir dann anschließend. Ihr Geschwister, die Auswirkung dieses Wunders wird uns in 7 Schritten beschrieben. Und denen wollen wir uns noch ein wenig widmen. Und ich sage wieder, wir können sie aus der dreifachen Sichtweise betrachten. Einmal aus der Sichtweise dieser Einzelpersönlichkeit, wie sehr dieses Handeln göttlicher Gnade sein Leben in der Tat verändert. Wir können sehen vor dem Hintergrund, dem prophetischen Hintergrund, was Gott einmal mit seinem irdischen Volk tun wird, wenn die belebende Gnade dieses Volk erweckt um mit ihm in das tausendjährige Reich einzugehen. Und dann dürfen wir auch sehen, wie diese Heilung das repräsentiert, was wir erleben durften. Wir wollen die Schritte einmal kurz vor uns haben. Das Erste, was uns gesagt wird, sogleich aber wurden seine Füße und Knöchel stark und er sprang auf. Eine völlig neue Vitalität, die er bis dahin absolut nicht gekannt hat. Eine Lebensäußerung, die er nicht gekannt hat. Zweiter Schritt ist, er stand da. Das heißt, eine Position, ich sage jetzt mal bewusst im Vorgriff schon auf die geistliche Anwendung, eine Stellung, die er vorher nicht gekannt hat. Völlig neu. Aber etwas Wunderbares für ihn. Dann kommt ein dritter Schritt. Er ging umher. Ich nehme ein anderes Wort dafür. Er wandelte. Eine völlig neue Erfahrung, eine völlig neue Tätigkeit. Konnte er vorher nicht. Dann haben wir ein viertes. Er ging in den Tempel hinein. Eben die Lahmen und Blinden durften nicht in den Tempel rein. Die waren dafür schon Gräuel. Bis an die Pforte, Eingang, konnte es wagen. Aber bitte nicht in den Tempel. Reglement der Juden. Und jetzt ist der Mann zum ersten Mal nicht draußen vor, sondern im Haus Gottes. Im Hause Gottes zu sein, dort die Atmosphäre kennenzulernen, die Ordnung des Hauses Gottes, auch wenn sie hier völlig an dem Tag zerstört war, eine degenerierte Ordnung. Aber wir sagen es schon mal allgemein, das Leben im Haus Gottes kennenzulernen. Dann haben wir einen nächsten Punkt. Dort im Haus Gottes ging er umher, sprang und lobte Gott. Das heißt, in der Betätigung der neuen Lebensvitalität hat er nur eins im Sinn, Gott zu loben, im Haus Gottes. Und dann sehen wir einen weiteren Schritt. Das ganze Volk sah ihn umhergehen und loben, und sie erkannten ihn aber, dass er der war, der wegen des Almosens an der schönen Pforte gesessen hatte. Er wird erkannt in seinem Einst und Jetzt von seinen Zeitgenossen. Die registrieren sehr wohl diesen elementaren Wechsel in seinem Leben. Und dann kommt der letzte Schritt, der siebte, ihr Lieben. Dass er für andere Menschen ein Gegenstand der Verwunderung ist. Das Handeln Gottes verwundert Menschen. Frage, wie gehen sie damit um? Das ist ein anderes Thema. Wir wollen uns jetzt ein wenig mit der prophetischen Sichtweise beschäftigen. Liebe Geschwister, es wird einmal eine Zeit geben unter der wiederherstellenden Gnade des Herrn, dass Israel eine Wiedergeburt erleben wird. Zeit der Erquickung, Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Das sind übrigens Begriffe, die Petrus in der nachfolgenden Predigt in Apostelgeschichte 3 nennt. Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, göttliche Ordnung inmitten seines Volkes und hier auf der Erde, unter der Regentschaft des Sohnes des Menschen, des Messias Israels. Ihr Lieben, wie dann die Zeit der Erquickung aussehen wird, wird uns im Alten Testament an einigen Stellen genannt. Ich nenne nur mal aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 11. Eben die Wüste wird blühen wie der Garten Eden. Können wir uns das vorstellen in der heutigen Zeit? Die Wüste blüht wie der Garten Eden. Die Vegetation ungestört. Warum? Weil der Fluch weggenommen ist. Ihr Lieben, der Sämann wird sofort seine Arbeit wieder beginnen, wenn der Erntende sein Werk vollendet hat. Fülle von Korn und Most wird da sein. Das in der Vegetation, der Ernährungsgrundlage des Menschen. In der animalischen Welt, der Löwe wird neben dem Lamm weiden. Das Kind am Loch der Natter. Da wird auch Friede sein auf den Bergen Israels unter Menschen. Und da kommt die schönste Beschreibung. Die Erkenntnis des Herrn wird dann die Erde füllen wie Wasser den Meeresgrund. Das wird diese Zeit sein. Dann wird aber auch, jetzt komme ich mal zu diesen Merkmalen, die der ehemals Gelähmte vorbildet, da wird der Lahme springen wie ein Hirsch, Jesaja 35. Die Augen des Blinden werden aufgetan. Und eben, das ist nicht nur eine physisch-körperliche Besserung, dass da dieser Unbill der gefallenen Schöpfung ruht, sondern dass sie geistlich sehen, dass sie geistlich Vitalität haben, springen wie ein Hirsch. Der Prophet Maleachi sagt im letzten Kapitel, wenn Christus als die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird, mit Heilung unter seinen Flügeln, dann werden die Gerechten, jetzt kommt ein interessantes Bild, hüpfen wie die Mastkälber. Interessanter Ausdruck, ne? Ihr Lieben, neue Lebensenergie. Neue Lebensenergie. Und dann gibt es noch so ein schönes Bild. Wir haben jetzt nicht Zeit, da näher darauf einzugehen, aber lest mal Hesekiel 36 und 37. Da kommt solch ein interessantes Bild vor uns. Da sieht der Prophet Hesekiel in die Zukunft Israels und sieht dann die Sammlung Israels und die Belebung Israels. Das schaut in einem interessanten Bild. Das ist nämlich ein Tal voller Totengebeine. Israel im Unglauben. Was passiert dann als nächstes? Die Totengebeine rücken alle zusammen. Es bilden sich, wie wir sagen würden, Skelette. Dann kommt Fleisch daran. Dann zieht sich Haut darüber. Und dann sagt der Prophet, aber es war noch kein Lebensodem da. Es sieht aus wie Belebung, ein guter Zustand, aber das Leben fehlt. Und dann kam der Lebensodem. Das heißt, das ist der Augenblick, wo dieser wiederhergestellte, zukünftige Überrest Christus im Glauben annimmt und damit neues Leben empfängt. Und ihr lieben Geschwister, wenn dieser Lebensodem in dieses zukünftige Volk Israel hineinkommt, dann heißt es da in Hesekiel 37, und sie standen, neue Stellung, Stellung der Gnade. Und dann wird ein Segen nach dem anderen entfaltet. Sie werden nicht mehr steinerne Herzen haben, sondern fleischerne Herzen. Sie werden in den Gesetzen, in der Ordnung des Wortes Gottes wandeln. Hier, er wandelt. Das heißt, zur Freude Gottes, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, eine Lebensführung. Und dann werden sie wieder sein Volk sein. Und sie werden sagen, mein Gott. Dann werden sie auch, ihr Lieben, von den Völkern der Welt gesehen werden. Da wird man das einst und jetzt sehr gut da unterscheiden können. Und dann werden die Nationen kommen zu dem Heiligtum und werden den Gott Israels preisen. Das können wir alles, wenn wir es genau untersuchen, auf der anderen Ebene der Übertragung nachvollziehen. Und jetzt bei uns, ihr Lieben. Wir haben eine mit dem Empfang des neuen ewigen Lebens und des Heiligen Geistes eine völlig neue, nie gekannte Vitalität des Lebens empfangen. Eines Lebens, was wir vorher nicht hatten und nicht besitzen konnten. Ihr Lieben, der Jesus beschreibt das Leben zum Beispiel als ein Leben in Überfluss. Überquellendes Leben. Und in der Kraft des Geistes Gottes soll dieses Leben sich auch entfalten. Wo der Geist Gottes in uns wohnt, will er auch in uns wirken. Und wenn der Geist Gottes freie Bahn der Wirksamkeit hat, wird er sich in Kraft entfalten. Ein Wesensmerkmal des Wirkens Gottes des Heiligen Geistes. Sie sollten in Jerusalem bleiben, bis sie Kraft empfangen. Der Heilige Geist ist keine Kraft, sondern eine Person. Aber er zeigt sich in Kraft, er wirkt Kraft. Und diese Lebenskraft, die durften wir empfangen. Wie nutzen wir sie? Zweite Frage, in welcher Stellung dürfen wir uns jetzt befinden? Ich weiß, das ist ein Begriff, der von uns oft gebraucht wird. Stellung und Praxis stellen wir so nebeneinander. Es sind Wirklichkeiten, ihr lieben Geschwister. Es gibt eine Schau auf uns, wo Gott uns in einer neuen Lebens- und Glaubensstellung sieht. Aber er sieht auch unsere Verantwortlichkeit im Blick auf die Glaubenspraxis. Im Glaubensstellung. Paulus schreibt den Römern, Kapitel 5, wir waren mal in der Stellung, Lebensposition von Sündern und sind jetzt durch die Gnade in die Stellung von Gerechten gekommen. Angenehm vor Gott, ihr lieben Geschwister. Keine Schuld, ihr Lieben, die ist beglichen. Stellung von Gerechten. So dürfen wir vor deinem heiligen und gerechten Gott stehen. Und als Kinder Gottes, sichtbar Johannes, die wir aus Gott geboren sind, was haben wir da für eine Stellung, ihr Lieben? Als Kinder Gottes. Der Johannes, du musst nur das Thema gleichsam anschneiden bei ihm, dann quillt sein Mund über, weil sein Herz zutiefst gefüllt ist. Und er spornt immer wieder seine Briefempfänger an, bis hin zu diesem wunderbaren Impuls. Seht, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und wer den liebt, der geboren hat, Leben aus Gott, der liebt auch den, der ebenfalls aus Gott geboren ist. Und das ist die Stellung der Familie Gottes, wo Beziehungen der Familie Gottes gelebt werden, stellungsgemäß. Und wir waren auch früher, jetzt greife ich mal zu einem anderen Wort, was unsere Lebensposition betrifft, wir waren in uns selbst Finsternis. Epheser. Jetzt sind wir Licht in dem Herrn. Und dann kommt die Praxis. Wandelt auch, lebt auch als Kinder des Lichts. Bringt Früchte des Lichtes. Das heißt, lebt bitte, wandelt bitte, stellungsgemäß, wie es sich für solch eine Lebensposition vor Gott geziemt. Wenn wir als Kinder Gottes vor Gott stehen oder wenn Gott uns als in Christus sieht, angenehm gemacht, in dem Geliebten, dann heißt das für die Praxis, lebt, wandelt bitte in Harmonie mit der hohen Würde eurer Stellung. Ihr Lieben, wie stellungsbewusst leben wir. Diese Position ist reine göttliche Gnade, unvorstellbar, aber eine Wirklichkeit. Ihr Lieben, wenn du heute Abend da sitzt oder ich hier stehe, darf ich mir bewusst sein, ich stehe als ein Kind Gottes hier, als einer, der vor Gott gerechtfertigt ist, Stellung von Gerechten. Ich stehe als ein Sohn des Lichtes hier. Das ist meine Position vor Gott. Und die Praxis des Alltags, die Realität unseres Lebens. Eben, da darf es nicht auseinanderklaffen, sondern das soll harmonisch zugeordnet sein. Stellung und Wandeln. Das Neue Testament, auch in den Briefen, redet oft von einem würdigen Wandel, der geziemend ist. Würdiger Wandel, würdig wandeln des Gottes, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, zu seinem ewigen Reich. Würdig wandeln. Oder würdig wandeln der Berufung, Epheser 4. Da müssen wir natürlich die hohe Berufung kennen. Und dann sagt Paulus, leb bitte danach. Eben, das sind alles Impulse, die wir nur mal so anrühren heute Abend, aber die der Herr manifestieren will in unseren Herzen. Wandeln wir wirklich würdig unseres Herrn, unseres Erlösers. Kolosser 1, Epheser 4, 1. Thessalonicher 2 oder würdig des Evangeliums, Philipper 1, 2. Das ist ein Impuls für uns, ihr Lieben. Und dann sehen wir, dass er in das Haus Gottes hineingeht. Liebe Geschwister, unser Leben ist im Hause Gottes. Paulus sagt dem Timotheus einmal, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Und im Hause Gottes befinden wir uns 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche, immer. Und er sagt, auf dass du wissest, wie man, also ich auch und du auch, sich verhalten soll im Haus Gottes. Sozusagen die Hausordnung Gottes regiert. Das wussten die im Alten Testament schon. Deinem Hause gebührt Heiligkeit, Herr, auf immer da. Harmonie mit Gott in sittlicher Hinsicht. Absonderung, Wegwendung von allem, was der Würde seiner Gegenwart nicht entspricht. Das unser ganzes Leben lang. Und dann lobt er Gott da, ist der Ort der Anbetung. Im Neuen Testament sagt Paulus, ihr seid eine heilige Priesterschaft, um darzubringen, dem geistlichen Haus, diese geistlichen Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich in Jesus Christus. Im Klartext, ihr Lieben, der Petrus schrieb an jüdische Gläubige, die kannten den Opferdienst des Alten Testaments, wo Tiere gebracht wurden. Und sie kannten auch die Unterscheidungen in diesem alten jüdischen Opferdienst. Und jetzt redet er von geistlichen Schlachtopfern. Ihr Lieben, wie es im Alten Testament ein Sünd- und Schuldopfer gab, gibt es bei Christus auch ein Sünd- und Schuldopfer. Aber das eigentliche und vollkommene. Für uns wardst du zur Sünd und zum Fluche. Matthäus, Markus beschreiben ihn uns so. Ihr müsst nur mal die Leidensgeschichten, Geschichte am Kreuz sehen. Aber liebe Geschwister, er war auch das wahre Friedensopfer. Eine gemeinschaftliche Mahlzeit, wo der Priester sein Teil bekam, aber Gott das Beste. Dass wir Gemeinschaft haben mit Gott im Blick auf das Opfer des Herrn Jesus, der Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, wissen wir um den hohen Wert seines geistlichen Friedensopfers. Dafür war Tod erforderlich. Frieden zwischen Gott und Menschen oder Menschen und Gott durch das Blut des Herrn Jesus und dann das Brandopfer. Für uns warst du zur Sünde und zum Fluche, sagen wir, aber für ihn, deinen Gott, zum lieblichen Geruche an diesem martervollen Kreuzesstamm. Oder wie Epheser 5 sagt, der hat zwar uns geliebt, das steht sehr wohl, aber er hat sich als Darbringung und Schlachtopfer hingegeben, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das Thema bei Johannes in seinem Evangelium. Dass Gott der Vater gesehen hat, Christus, sein geliebter Sohn, der Gesandte des Vaters, ist bereit, alles zu geben, selbst diesen Tod am Kreuz zu ertragen. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Und er geht ans Kreuz, damit Gott, sein Vater, verherrlicht wird. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Was verstehen unsere Herzen davon? Von Christus als dem wahren Brandopfer. Der Jesus sagt selbst, der Vater sucht solche als seine Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Nicht mehr materiell, sondern im Geist und in Wahrheit auf der Höhe der vollen Offenbarung göttlicher Wahrheit in Christus. Ihr Lieben, wie sieht der Herr uns, wenn wir gemeinsam anbeten möchten, anlässlich der Verkündigung des Todes unseres Herrn? Haben wir was zu bringen? Ist unser Herz voll, dann nehmen wir diese heilige Priesterschaft wahr in diesem geistlichen Haus. Daran wollen wir uns erinnern lassen. Und dann kennt Petrus im gleichen Kapitel etwas weiter auch das königliche Priestertum. Das ist die Botschaft nach draußen. damit wir die Tugenden dessen verkündigen, in Wort und Verhalten, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Himmelslichter sollen scheinen, darstellend das Wort des Lebens. Liebe Geschwister, vielleicht haben wir ein turbulentes Leben hinter uns. Dieses Eins und Jetzt, das dürfen unsere Zeitgenossen ruhig erkennen. Und dass wir dann für sie auch solch ein königliches Priestertum sind, um ihnen auch mit der Hilfe des Herrn den Weg zum Kreuz zu weisen, dass sie eingereiht werden in dieses Heil, in diese heilige Priesterschaft. Liebe Geschwister, dieser Mann hat auch uns viel zu sagen. Möchte der Herr schenken, dass wir solche sind, die von Gott dieses wunderbare Leben, neue Leben empfangen haben, auch ihm entsprechend würdig leben, solange wir das auf dieser Erde tun können. Ihr Lieben, wir sind hier in derselben Welt, wo einst sein Kreuz gestanden hat. Aber darin dürfen wir noch unser Licht leuchten lassen, dürfen von Christus zeugen, weil wir selbst erlebt haben, wie er uns neues, ewiges Leben geschenkt hat. Leben aus Gott. Und das möchte der Geist Gottes entfachen, entfalten in geistlicher Kraft.